SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einer Frau, die 25 Jahre alt ist und die gerade ihren eigenen Podcast gestartet hat. Hallo und herzlich willkommen, Merve Kayice.
Hallo.
Frau Kayice, Sie sind Journalistin, Sie sind Bloggerin und Sie sind auch Muslimin. Und genau darum, also wie Muslime in Deutschland leben, wie man ihnen begegnet, wie deutsche Muslime hierzulande leben, darum geht es auch in Ihrem Podcast. Vielleicht kennen manche Hörerinnen und Hörer Sie ja auch schon. Sie machen nämlich auch einen Blog und manchmal auch einen Twitter-Account zum selben Thema, also auch zu dieser Welt deutsche Muslime. Und da schreiben Sie unter dem Namen Prima Muslima. Frau Kayice, bei den Twitter-Accounts, da gibt es ja immer so eine Unterzeile, also so eine Art Motto. Bei Ihnen steht da, Zitat, Frau aus dem Ländle will die Welt verändern. Also Ländle, das ist Ihre Herkunft. Wo kommen Sie denn genau her?
Aus Baden-Württemberg, sage ich immer, weil es unkomplizierter ist. Meistens bin ich nämlich außerhalb von Baden-Württemberg, genau. Ja. Die meisten Leute, die kennen sich gar nicht so gut aus mit Süddeutschland, ist mir aufgefallen. Das ist für die einfach nur Bayern.
Ja, jetzt sind wir ja der SWR, Sie können also die ganze komplizierte Wahrheit
genau,
an den Tag
also ich
bringen.
Bin geboren an der Enns in Mühlacker, am Bodensee aufgewachsen in Konstanz und bin dann später nach Stuttgart gezogen, habe da mein Abitur gemacht und angefangen zu studieren.
Also soweit der erste Teil Ihres Twitter-Mottos. Mhm. Jetzt wollen Sie die Welt verändern. Was wollen Sie denn genau verändern? Wie wäre die Welt, wenn es nach Ihnen ginge?
Ich glaube, ich wollte schon immer unbedingt etwas in den Köpfen der Menschen verändern, weil ich glaube, die Menschen sind die, die am größten Einfluss auf die Welt haben. Und früher habe ich das halt sehr stark auf meinem Twitter-Account gemacht und auf meinem Blog. Und da war mir sehr wichtig, dass ich immer wieder betone, das ist meine Meinung und das sehe ich so in meine Sicht zu zeigen, weil ich nicht Gefahr laufen wollte, dass irgendwie wegen mir jetzt irgendwie alle Muslime in eine Schublade geworfen werden und dass die Leute dann irgendwie sagen, ja, Prima Muslime hat doch gesagt, bla bla bla, und dann denken plötzlich alle Muslime so. Und mittlerweile bei dem Podcast habe ich es umgedreht und da will ich, dass die Leute sehen, was andere Muslime auch denken und wie vielfältig Muslime in Deutschland eigentlich sind.
In SWR 2 Tandem sprechen wir heute mit Merve Kayice. Wir sprechen über ihre Erfahrungen, also wie selbstverständlich oder auch nicht Muslime ihren Platz in unserer Gesellschaft haben. Und wir sprechen darüber, wie Merve Kayice ihre Rolle als Journalistin definiert und wie und warum sie über Muslime in Deutschland einen Podcast macht. Frau Kayice, Ihr Blog Prima Muslima heißt der, den haben Sie gestartet 2013, mit dem sind Sie ja auch bekannt geworden. 2013, das ist jetzt 7 Jahre zurück, Sie sind heute 25, also war das wohl noch zu Ihrer Schulzeit, ist das so?
Nee, tatsächlich war das kurz nach meiner Schulzeit.
Nach der Schulzeit, ja. Gab es damals so einen Anlass dazu? Also manchmal schreibt man ja, weil etwas nervt, man schreibt, weil man Lust hat. Wie war es bei Ihnen?
Ja, ich war total unterfordert von meinem Jurastudium.
Unterfordert vom Jurastudium auch
noch? Nee, Quatsch. Ja. Also ich glaube, ich habe halt mich immer mehr angefangen für Nachrichten zu interessieren, Nachrichten selber zu konsumieren. Und ich habe halt gemerkt, dass da die Sicht von Muslimen oft fehlt, aber sehr viel über Muslime gesprochen wird. Und damals waren ja Blogs total im Trend. Vielleicht war ich sogar einer der späteren Blogs. Also es war nicht ganz die Blog-Hochzeit. Die habe ich verpasst. Aber dann dachte ich, ich schreibe einfach selber. Und auch wenn ich nicht so viele Leser habe wie der Spiegel oder so.
Zumindest zu Beginn.
Ja, genau. Dann kann ich wenigstens mal meine Sicht zeigen und die den Leuten die Chance geben, sich ein anderes Bild zu machen.
Ja. Wissen Sie noch, was so das erste Thema war? Also der erste Blog-Eintrag, wo Sie dachten, damit will ich irgendwie raus an die Welt?
Ja, es war total kitschig. Da habe ich so darüber geschrieben, dass ich mir wünsche, dass Muslime viel mehr vernetzt wären untereinander und dass sie zeigen, wie engagiert sie sind in der Gesellschaft und welchen Input sie leisten. Und ja.
Also wenn Sie jetzt vernetzt ansprechen, da geht es auch darum, dass Muslime, dass man so ein Gegenüber hat. Wie war es denn vorher auf der Schule bei Ihnen? Also Sie sind ja in Konstanz aufs Gymnasium gegangen. Gab es da andere Muslime?
Nee, gar nicht. Also ich hatte weder Muslime noch Ausländer an meiner Schule in Konstanz. Von daher habe ich das auch nicht so stark reflektiert, erst als ich dann nach Stuttgart gezogen bin und gemerkt habe, dass es Menschen gibt, die schon mal in Berührung gekommen sind mit Muslimen und dass ich nicht die einzige Muslimin bin, die sie kennen und teilweise auch Vorurteile haben oder Sachen erlebt haben, die ich irgendwie richtigstellen wollte, habe ich auch angefangen, mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen.
Ja, jetzt haben Sie gesagt, richtigstellen. Was war denn so die erste Meinung, die Sie richtiggestellt haben?
zum Beispiel, dass ich keine Haare hätte, weil ich Kopftuch trage.
Wie haben Sie es richtig gestellt?
Ich habe einfach gesagt, ich habe Haare und die sind schön.
Und das muss reichen, ich muss das nicht zeigen.
Nee, aber ich habe halt vorher, wurde ich nicht so stark damit konfrontiert und später habe ich halt gemerkt, okay, die Leute reden viel mehr darüber in Großstädten, wo auch der Migrationsanteil vielleicht höher ist und auch der Anteil von Muslimen, aber sie reden nicht wirklich mit den Muslimen und das hat mich gestört.
Ja, Sie haben dann, Sie haben studiert an der, also eben haben Sie von dem Jurastudium kurz gesprochen, das haben Sie, glaube ich, abgebrochen.
Ja, genau.
Ja, Sie waren ja unterfordert.
Ja, total. Ich habe mich so gelangweilt.
Sie haben etwas weniger Langeweile gesucht und vielleicht auch etwas mehr gefordert sein an der Stuttgarter Hochschule der Medien. Da haben Sie Journalismus studiert mit einer Spezialisierung darauf, wie man Themen für verschiedene Formate aufbereiten kann, also Cross-Media. Wie war es denn da jetzt? Also gab es da an der Hochschule mehr Muslime?
An der Hochschule selber gab es viel, viel mehr Muslime, aber eher in so Fachrichtungen wie Marketing oder Medienwirtschaft oder so. Und jetzt speziell im journalistischen Bereich sind die Muslime, glaube ich, prozentual sehr, sehr niedrig. Also ich glaube, ich war die Einzige bei mir. Und es ist mir auch öfter aufgefallen, dass allgemein in der Medienlandschaft sehr wenig Muslime selber vertreten sind.
Ja, aber also das interessant, woran liegt das in Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, dass der Journalismusberuf nicht so ein großes Ansehen hat wie zum Beispiel der Beruf des Arztes oder des Anwalts unter muslimischen Familien. Und dass deswegen vielleicht weniger Leute sich trauen, das anzufangen. Und weil sie ja auch weniger Leute kennen, die das machen, also die aus ihrem eigenen Kulturkreis kommen, ist vielleicht die Hürde auch schwieriger. Aber wie gesagt, das ändert sich gerade. Ich sehe immer mehr Kollegen, die selber auch von sich sagen, dass sie muslimisch sind und die in dem Bereich arbeiten.
Ja, aber bis jetzt, wenn muslimische Kinder sagen, ich möchte irgendwas mit Medien machen, dann sind die Eltern noch etwas strenger.
Ja, definitiv. Ja. Okay.
Sie sind heute nicht mehr in Süddeutschland, in Baden-Württemberg, Sie sind in Hamburg. Was machen Sie denn da?
Ich arbeite gerade beim Spiegel. Ja.
Sie arbeiten beim Spiegel. Gibt es was, woran Sie gerade sind, was Sie journalistisch gerade ganz konkret machen?
Ja, also gerade arbeite ich an einer Recherche über britische Rentner, die nach Südeuropa ausgewandert sind, weil sie sich einen schönen Lebensabend machen wollten und jetzt vom Brexit im Sturm sozusagen getroffen werden und sich eine neue Zukunft ausdenken müssen und wie sie damit umgehen, weil ja alles jetzt so mit Rentenversicherungen und Gesundheitsversicherungen alles so Herausforderungen sind, über die sie sich vorher, glaube ich, keine Gedanken machen mussten.
Ja. Spannendes, interessantes Thema. Hat nichts mit Muslimen zu tun.
Ja.
Hat aber was mit Deutschsein zu tun. Ich habe nämlich einen Tweet von Ihnen dazu gelesen, wo Sie sagen, dass diese Rentner sich teilweise einfach nur über Nazi-Geschichten reden wollen mit Ihnen. Also über die deutsche Vergangenheit.
Ja, also das Thema Islam verfolgt mich tatsächlich die ganze Zeit. Ich mache sehr gerne Sachen zum Islam. Ich versuche aber mittlerweile, das auch so ein bisschen zu trennen und mich auch breiter aufzustellen. Aber es passiert mir immer wieder, dass auch wenn ich versuche, etwas zu machen, was jetzt gar nichts mit meinem Glauben zu tun hat, ich immer wieder entweder von Interviewpartnern oder von Kollegen oder so drauf angesprochen werde oder auch Bezüge dazu sehe. Ich glaube, das ist ganz normal, weil ich einfach Muslimin bin und das kann ich ja nicht abschalten. Aber als ich in der Facebook-Gruppe nach Interviewpartnern gesucht habe, hat tatsächlich ein Rentner mir gesagt, dass er mit mir mal über die Verbrechen des Nazireichs reden will, bevor ich anfange, über den Brexit zu schreiben.
Also die ganz große Nummer. SWR 2 Tandem, heute mit der Journalistin Merve Kayıkçı. Bekannt geworden ist sie auf Twitter und in einem Blog, in dem es um muslimische Themen geht. Jetzt macht sie einen Podcast. Auch da geht es um Muslime in Deutschland, Titel Mashallah. Habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja.
Ja? Ich war mal in Marokko und ein bisschen, da fiel dieses Wort sehr oft, Mashallah. Und ich hatte, das, wenn ich es richtig verstanden habe, immer dann, wenn etwas schön war. Also wenn man so sagen wollte, das ist toll gelaufen. Also erste Frage, stimmt das? Und zweite, was ist denn so toll, dass Sie darüber einen Podcast machen wollten?
Also genau, ich wollte einfach zeigen, wie vielfältig die Muslime in Deutschland sind und was für tolle Sachen sie machen, weil oft denken viele immer noch an so Stereotype wie, ach ja, Putzfrau und so und ich weiß, das ist auch wichtig, aber es gibt eben auch Muslime in Deutschland, die sehr wichtige Rollen in der Politik übernehmen, die erfolgreiche Ärzte sind oder die sich halt so stark in die Gesellschaft einbringen, dass man sie eigentlich gar nicht wegdenken könnte. Und da fällt halt sehr stark in den Hintergrund, dass sie auch muslimisch sind. Allerdings, wenn Muslime irgendwie negativ auffallen in der Gesellschaft, dann wird das doch irgendwie sehr stark in den Vordergrund gerückt, finde ich, oder stärker wahrgenommen.
Ja,
also das wollte ich halt umdrehen, genau.
Klischee und Stereotyp heißt ja auch, dass man nicht sieht, wer da wirklich vor einem steht. Wie ist es denn bei Ihnen? Was sind denn so Sachen, wo Sie sagen, wenn die Leute feststellen, ich bin Muslimin, dann denken die erstmal das und das? Also was nervt Sie am meisten?
Mhm. Zum Beispiel, dass sie denken, ich kann nicht lesen. Also wenn ich in der Bäckerei oder so bin zum Beispiel, dann lesen mir die Bäckerinnen irgendwie die Schilder vor versuchen mir zu erklären, was ein Franzbrötchen ist. Ja. Bestimmt nicht, weil sie denken, ich bin Schwäbin.
Nee. Was machen Sie denn? Also werden Sie dann sauer? Oder?
Nee, ich werde nicht sauer. Ich versuche das immer mit Humor zu nehmen.
Ja. Aber Sie kaufen was?
Ja.
Okay, ich habe auch gelesen, dass Sie tatsächlich boxen. Und dass das sozusagen auch was ist, was keiner erwartet von Ihnen?
Ja, ja. Ich glaube wahrscheinlich, also vielleicht, weil ich Kopftuch trage, vielleicht auch, weil ich nicht so aussehe, als wäre ich irgendwie super sportlich.
Ja, machen Sie das Boxen aus Spaß oder gibt es auch so eine Dimension, dass Sie sagen, ich will mich selbst verteidigen können?
Nee, also ich will mich nicht selbst verteidigen können. Ich glaube, das würde mir auch nichts bringen, weil ich glaube nicht, dass ich so gut darin bin, dass ich jemanden zu Boden bringen könnte.
Ich will es nicht ausprobieren.
Vielleicht würden sich meine Gegner zu Tode lachen. Aber es hilft mir tatsächlich, so einen Ausgleich zum Alltag zu finden, also ein bisschen Aggression abbauen.
Ja. Ja. Jetzt haben wir über Klischees gesprochen, die nicht muslimische Deutsche über Muslime in Deutschland haben. Gibt es denn auch umgekehrt Klischees, wo Sie sagen, das sind die Muslime in Deutschland, die über Nicht-Muslime haben? Also auch nochmal Klischees, die Sie vielleicht auch nerven?
Klischees, die Muslime über Nicht-Muslime haben.
Ja, also einfach, um es mal umzudrehen. Ja.
Mhm. Natürlich hat man Klischees, also vielleicht zum Beispiel, dass Deutsche überkorrekt sind, dass sie überpünktlich sind, dass sie einen immer belehren wollen und immer denken, dass sie besser sind und einem helfen wollen, alles besser
zu
machen.
Wie in der Bäckerei. Ja, genau. In der Geschichte eben.
Ja, aber die Klischees haben, glaube ich, nicht nur Muslime über Deutsche, sondern auch alle anderen im Ausland.
Ja, also auf beiden Seiten muss man natürlich einfach zum Individuum irgendwie vorstoßen, ne? Zu dem Menschen, der vor einem steht.
Ja.
Bei Ihnen ist es so, Sie haben jetzt den Podcast begonnen. Sie haben, das ist die Vorgeschichte, einen Wettbewerb gewonnen beim Streamingportal Deezer. Da läuft der Podcast jetzt auch. Die Tatsache, dass Sie diesen Wettbewerb gewonnen haben, wie wichtig war das denn für Sie, dass Sie diesen Podcast machen können?
Super wichtig. Also ich glaube, ich hätte es sonst gar nicht gemacht. Also ich hatte schon immer Lust, irgendwas zu machen, was auch die Perspektive von anderen Muslimen zeigt. Aber es ist halt schwierig, zum Beispiel eine Kolumne zu schreiben, wo man jedes Mal jemand anderes interviewt, weil da dann nicht so diese weil man dann nicht so dieses Gegenüber so durchbringen kann. Und ich habe jetzt so oft immer über meine Perspektive geredet und wie ich die Sachen sehe und so. Und es ist schwierig, auch für alle Muslime zu sprechen als Einzelperson. Und die meisten Zeitungen oder Medien sind jetzt nicht so interessiert daran, zu oft unterschiedliche Muslime zu Wort kommen zu lassen, weil es jetzt auch nicht so besonders ist, glaube ich, denken die.
Denken die.
Ja, genau.
Die Wahrheit ist eine andere und sie zeigen es.
Genau, aber ich glaube halt, dass bei dem Wettbewerb, da war auch ein Publikumsvoting dabei und da haben dann, glaube ich, die Stimmen dafür gesprochen und damit hatten wir auch das Vertrauen dann sozusagen vom Streamingdienst, sodass ich dann mit meiner Kollegin Katrin Rönecke und ihrer Podcast-Produktionsfirma Haus 1 dann diesen Podcast endlich produzieren konnten.
Ja, spannend. Wie weit sind Sie denn damit? Wie viele Folgen haben Sie produziert?
Wir haben schon die komplette Staffel fertig produziert und alle sind auch schon öffentlich.
Ja. Okay, ich habe in die erste habe ich reingehört oder beziehungsweise mir angehört. Da ist ein Porträt von einem, wie ich finde, sehr klugen, sehr energischen, lebendigen Menschen. Also er ist wirklich sehr gut gewählt für die erste Folge. Ist jemand, der als Muslim versucht, in die junge Union reinzukommen und damit aber scheitert. Warum klappt das nicht bei dem?
Ja, er läuft halt gegen Wende sozusagen, weil er immer wieder in dieses Klischee zurückgeworfen wird von diesem Quoten-Moslem, glaube ich. Aber mir war das ganz wichtig, dass wir nicht nur so eine Selbsthilfe-Opfer-Podcast-Staffel erstellen, wo es immer darum geht, wie schlecht und ungerecht alle Muslime behandelt werden. Und deswegen ist halt Jihan auch ein sehr gutes Beispiel. Er hat nämlich in der Politik zwar keinen Erfolg machen können, hat sich dann aber in die Wirtschaft eingebracht und gemerkt, dass er in der Wirtschaft auch viel mehr Einfluss haben kann als Mitglied in der Jungen Union und ist jetzt Manager bei Porsche. Und nach dem Schema genau suche ich auch meine Podcast-Gäste aus. Ich möchte einfach zeigen, dass die Leute nicht sich unterkriegen lassen, dass sie nicht aufgeben, sondern dass sie es geschafft haben, ganz nach oben und glücklich sind und endlich schaffen, ihre Träume zu erfüllen und sich einzubringen.
Frau Kaichi, Sie tragen Kopftuch. Würden Sie es für uns vielleicht einfach mal ganz kurz beschreiben? Wir sind ja im Radio.
Ah, stimmt, ich trage ja Kopftuch.
Stimmt,
ich
ja,
vergessen.
Da war was.
Genau.
Ja.
Ja, eigentlich ist ja einer der schönen Dinge am Radio oder am Hörfunk, dass man das nicht sieht.
Dass man es nicht sieht, ja.
Jetzt haben sie mich verraten.
Jetzt habe ich es rausgeplaudert, ja.
Ja, also Kopftuch, wie man sich es vorstellt, ein Stück Stoff auf dem Kopf verdeckt die Haare.
Ja, welche Funktion hat es denn für Sie? Also ich denke, auch für muslimische Frauen kann es ja ganz verschiedene Funktionen haben. Es kann einfach schön sein, es kann Glauben ausdrücken.
Ja, also für mich hat es einfach die Funktion, dass eine Regelung sozusagen ist im Islam, dass Frauen das machen sollen. Und das will ich erstmal erfüllen. Also das ist mein Anliegen, dass ich das gerne erfüllen würde, weil ich das schön finde, mich an so Vorschriften zu halten, die mir nicht schaden und die nicht schwierig für mich sind. Genauso wie zum Beispiel auch auf Schweinefleisch verzichten tut mir jetzt nicht weh, ehrlich gesagt. Manche Sachen macht man nicht so gerne immer. Zum Beispiel Fasten finde ich ein bisschen anstrengend, aber das mache ich trotzdem. Und beim Kopftuch kommt dann halt noch ein bisschen der Aspekt hinzu, dass man als Muslimin erkannt wird. Also jeder, der mich sieht, weiß sofort, die ist Muslimin und nimmt mich auch als Muslimin wahr. Ja, und irgendwie ist mir das auch wichtig.
Ich habe dazu jetzt ein Zitat, das auch so ein bisschen die dunkle Seite dessen aufzeigt. Ein Zitat von Ihnen, das ich gefunden habe. Da sagen Sie, solange ich meinen Mund nicht aufmache, bin ich für viele Menschen, die mich in der Straßenbahn oder beim Einkaufen sehen, immer noch eine potenzielle Putzfrau, wahrscheinlich Mutter von 4 Kindern, die kein Deutsch spricht, lecker kochen kann, von ihrem Mann geschlagen wird, Angst vor Hunden hat und Antisemitismus und Erdogan super findet. Also klingt absolut furchtbar als Aussage. Ist das wirklich Ihre alltägliche Erfahrung, was ein Kopftuch mit dem Image einer Frau machen kann in Deutschland?
Ja, leider schon. Also es ist natürlich was anderes, ob ich den Leuten irgendwie schick angezogen im Europäischen Parlament begegne oder ob ich ihnen auf der Straße mit einem Wintermantel begegne. Aber meistens, wenn die Leute mich nicht kennen und mich außerhalb so einen beruflichen Kontext treffen, dann merke ich schon, dass ich für die eigentlich nicht wirklich ein Mensch auf Augenhöhe bin.
Ja. Also vielleicht gehen wir noch ein bisschen in Ihre Geschichte auch zurück. Sie stammen aus Baden-Württemberg, haben wir gesagt, sind in Konstanz, dann in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen in einer türkischen Familie. Wann haben Sie denn das Kopftuch da zum ersten Mal angelegt?
Auf dem Gymnasium, während der Pubertät habe ich damit angefangen, ja.
Jetzt gibt es ja in der türkischen Community eine große Spannbreite. Also es gibt sehr laizistische Familien, es gibt Familien, in denen der Glaube eine große Rolle spielt. Wie war es denn bei Ihnen?
Oh,
also,
da machen Sie ein Fass auf.
Ein Glaubensfall.
Ja. Großer Streit in der Familie. Also meine Großeltern, würde ich sagen, sind sehr klassische Türken, wie man sie sich vorstellt. Also klassische Einwanderer. Meine Eltern sind etwas religiöser als die klassischen Einwanderer. Ist wahrscheinlich so ein bisschen die Gegenbewegung. Und ich bin dann, glaube ich, die dritte Generation, die sagt, dass sie sehr spirituell ist, aber alles so persönlich und individuell auslegen will. Ja. Ja, also genauso wie in allen deutschen Familien auch.
Erinnern Sie sich an den ersten Tag in der Schule, als Sie das Kopftuch getragen haben? Wie haben Ihre Mitschüler da reagiert?
Ich glaube, da habe ich noch in Konstanz, ja genau, da habe ich noch in Konstanz gewohnt. Meine Mitschüler haben ganz normal reagiert. Ich fand das Kopftuch damals echt sehr cool und sehr schön, weil ich auch dachte, es hat was mit Erwachsenwerden zu tun, anzufangen
spannend,
damit.
Ja.
Mhm. Und ich habe das deswegen, auch bevor ich damit angefangen habe, oft einfach so getragen. also wie eine Verkleidung oder wie sich irgendwie auch eine 10-Jährige mal schminkt, um auszuprobieren, wie
erwachsen spielen.
Genau, ja. Genau. Und von daher war das, glaube ich, nicht so eine starke Umstellung. Was ich krass fand, war, als mich eine ehemalige Mitschülerin aus der Grundschule wieder gesehen hat. Und sie hatte mich vorher noch nie mit Kopftuch gesehen, glaube ich. Also zumindest nicht seit längerer Zeit oder so als im Alltag. Und die hat mich nicht gegrüßt und wollte nicht mit mir reden. Und wahrscheinlich lag das eben an dem Kopftuch, das fand ich ein bisschen komisch. Und ich hatte eine Art Nachhilfelehrerin während der Grundschule. Und mit der hatte ich auch noch danach ganz viel guten Kontakt. Die hat mir auch sehr geholfen früher. Aber als ich die dann mal besucht habe mit Kopftuch, hat sie irgendwie auch gesagt, ich soll den schwarzen Schleier ablegen und war irgendwie so ganz krass dagegen und fand das total schlimm und wollte plötzlich nichts mit mir zu tun haben. Das hat schon wehgetan, muss ich sagen.
Ja, also Fälle, in denen es nicht so schön war, die Reaktion damals. Wie ist es denn heute jetzt als erwachsene Frau, also zum Beispiel als Journalistin? Sagen wir mal, im Büro, wo Sie jetzt zurzeit arbeiten, in Hamburg bei Spiegel Online?
Ja, da werde ich sehr respektiert. Also die Kollegen haben da, glaube ich, einen großen Respekt davor, weil die auch sehr gut einschätzen können, glaube ich, wie schwierig das ist teilweise. Man bekommt halt wirklich sehr viel Hass, E-Mails und auch allgemein sehr viel Hass. Es gibt Interviewpartner zum Beispiel, die das sehr toll finden und sehr offen damit umgehen, teilweise auch dann umso interessierter sind, in Kontakt zu treten, weil sie erstaunt sind oder nicht damit gerechnet hatten oder interessiert und überrascht sind. Aber es gibt auch Leute, die sagen, sie wollen eben nicht mit jemandem reden, der Kopftuch trägt. Und es gibt auch Leute, die sagen, jemand wie ich dürfe nicht für ein deutsches Medium schreiben. Oder das würde zeigen, wie links versifft deutsche Medien sind und indoktriniert und bla bla bla.
Ja, also um das einmal noch zu vertiefen, ich habe einen Tweet von Ihnen gelesen, also sind ja auf Twitter aktiv. Mhm. Es ist ja nun auch bekannt, dass es in den sozialen Medien auch relativ rücksichtslose Antworten oder Rückmeldungen, überhaupt Meinungsäußerungen gibt. Ich zitiere mal, was ich da von Ihnen gelesen habe. Es hat mich nämlich so ein bisschen ich habe es erstmal nicht kapiert, was Sie da machen. Und vielleicht können Sie es einfach in den Kontext einordnen. Also Ihr Tweet, Zitat, frische Goldketten-Bartmänner aus den Muckibuden mit geleasten Karren bitte melden, habe gerade meine fruchtbaren Tage. Was war da los?
Ja, also ich wollte auf jeden Fall keine sexuellen Fantasien auslösen. Ich habe einfach einen Leser zitiert, der mir eine E-Mail geschrieben hat. Und der hat das genauso geschrieben, irgendwie mich total beleidigt und gemeint, ich soll irgendwelche Kinder produzieren von halt diesen Muckibudenmännern und so und soll nicht in deutschen Zeitungen schreiben. Ich glaube, ich hatte auch einen Screenshot gepostet. Ich kann mich an den genauen Inhalt nicht erinnern, weil ich wirklich jeden Tag solche E-Mails bekomme.
Das haben Sie mir im Vorgespräch auch schon gesagt. Ich kann das gar nicht fassen, dass Sie jeden Tag solche Beleidigungen da abkriegen. Wie geht man damit um überhaupt?
Ich mache manchmal Screenshots und poste sie in meiner Instagram-Story.
Gegenwehr. Boxen, Selbstverteidigung.
Ja, und ich achte auch nicht darauf, ihre Identität zu verschleiern, wenn ich das mache.
Genau, die dürfen sich nicht verschleiern.
Also ich habe tatsächlich eine sehr starke und sehr treue und große Community, die da sehr aktiv ist und mir beim Aufräumen hilft. Also ich habe keine Lust, da irgendwie die Augen davor zu verschließen und das zu ignorieren und das in mich reinzufressen. Und deswegen, wenn ich gerade keine Lust habe, mich selber damit auseinanderzusetzen, dann poste ich das. Und ich habe ganz viele Follower, die dann diesen Leuten antworten, sodass die dann, glaube ich, keine Motivation mehr haben.
Genau. Frau Kayıkçı, inwieweit ist denn eigentlich Ihr Glaube Teil Ihres Alltags? Also wie leben Sie Ihren Islam?
Ich würde sagen, super intensiv, so intensiv, dass ich es gar nicht mehr merke. Also es ist eigentlich wirklich in jeder Zelle und überall so integriert, dass ich, also es reibt gar nicht mehr an, weil es einfach so ein natürlicher Ablauf sozusagen ist, ja.
Also es gehört ja auch zum Islam, dass man zum Beispiel 5-mal am Tag beten muss. Mhm. Wie leicht finden Sie denn einen Ort dafür jetzt zum Beispiel, wenn Sie bei Spiegel Online in Hamburg arbeiten, da dort in dem im Büro?
Also da wird das wirklich sehr offen gehandhabt. Es gab schon viele Praktikanten vor mir, die muslimisch sind und Gebetsplätze gesucht haben. Und ich habe da gemerkt, es gibt ganz viele Orte, Eltern-Kind-Zimmer, Räume, Rechercheräume und so weiter. Und die sind da auch sehr offen wirklich. Leider ist nicht jeder Arbeitgeber so offen. Viele stört das, glaube ich, sehr. Ich habe öfter mal in der Stuttgarter Zeitung zum Beispiel gelesen, dass es Arbeitgeber gibt, die das verbieten, was ich wirklich nicht verstehen kann. Aber also beim Spiegel gibt es auch einen Yoga-Raum und einen Fitnessraum und so weiter und Massageraum und so. Vielleicht sind die da viel offener als andere Arbeitgeber. Beten selber ist ja wirklich nicht schlimm. Es ist ja einfach so wie meditieren.
Jetzt sind wir uns gerade ins Wort gefallen. Mhm. Ich wollte fragen, wie war es denn an der Uni? Also Sie haben ja auch gar nicht so lange her, dass Sie studiert haben. Konnten Sie da beten? Gab's da
also
Räume?
An der Uni war das super schwierig auch. Also ich habe da eigentlich nie gebetet. Ich habe dann immer zu Hause gebetet. Zum Glück habe ich nicht so weit weg gewohnt oder halt zu Hause nachgebetet. Aber an vielen deutschen Universitäten ist es ja verboten zu beten, was ich wirklich nicht verstehen kann.
Das wusste ich auch noch nicht. Okay, verboten. Bei mir, also um nochmal aufs Persönliche zurückzukommen, ich selbst war als Kind katholisch, religiös, war auch Ministrant, also wirklich sehr engagiert. Und irgendwie ist das dann später, hat sich das so ein bisschen verlaufen. Also es gibt so eine Art religiöse Entwicklungskurve bei mir und wahrscheinlich auch bei jedem anderen. Wie war es denn bei Ihnen? War Ihnen der Islam immer gleich wichtig?
Ja, ich würde sagen, immer gleich wichtig schon, aber natürlich hat sich mein Verhältnis dazu verändert. Ich glaube, ich würde sagen, ich bin weniger dogmatisch mittlerweile, aber spiritueller dafür.
Also wenn Sie so an Ihre Zukunft denken zum Beispiel, wenn Sie daran denken, wie eine Familie zu gründen, überlegen Sie das manchmal, wie was für einen Stellenwert der Islam da haben wird in der Familie?
Also für mich wird es nach wie vor immer, denke ich und hoffe ich, einen großen Stellenwert haben. Aber ich habe schon immer die Einstellung vertreten, dass meine Lebensweise und meine Einstellungen sich nicht auf mein Umfeld übertragen müssen. Also ich würde mich nie irgendwie, wenn ich eine Familie habe, irgendwie mir anmaßen, meinen Kindern vorzuschreiben, muslimisch zu sein oder besonders religiös zu sein oder so. Es ist ein Angebot und wenn sie das anders leben wollen, dann würde ich sie in allem anderen auch unterstützen.
Wäre das auch denkbar, dass sie einen Christen oder einen Atheisten heiraten?
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Sonst wäre die Auswahl ja sehr klein.
Ach so, weil da muss man auch taktisch denken.
Ich meine, es ist ja so schon schwierig, einen Mann zu finden, der anständig ist.
Wohl wahr. Ich habe noch einmal im Hinterkopf, was Sie eben gesagt haben mit der Universität. Das hat mich auch gerade, ich wusste das wirklich nicht, dass man da nicht beten darf. Sie sind nun auch sehr streitbar. Haben Sie darüber dann auch in Ihrem Blog geschrieben zum Beispiel?
Zum Thema Beten?
Ja, also dazu, dass es zu, also Sie haben den Blog ja auch zu der Zeit oder zu der Zeit geschrieben, als Sie in der Uni waren. Wird sowas dann zum Thema bei Ihnen?
Ja, also ich glaube, was man nicht will, ist sich irgendwie mit den Institutionen anlegen, von denen man abhängig ist. Was unter anderem
nüchterne Feststellung, ja.
Ja, was unter anderem für mich auch einer der Gründe war, warum ich nicht mehr Jura studieren wollte. Ich habe die Fakultät als sehr rassistisch empfunden und wollte mich nicht anlegen damit, aber ich konnte es auch nicht ertragen. Ich würde sagen, dass so eine Hochschule, wie an der ich war, nicht so konservativ ist, vielleicht wie eine altherkömmliche Universität. Aber trotzdem gab es Regeln, die ich nicht verstehen konnte, zum Beispiel das mit dem Beten. Da wurde halt gesagt, die Universität ist ein religionsfreier Raum und deswegen darf man das hier nicht und so weiter. Und es wurde, glaube ich, auch so ein bisschen als Bedrohung oder was Gefährliches gesehen, wenn sich so Muslime zu treffen und irgendwie da Allahu Akbar und bla 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 sagen. Aber letztendlich ist das wirklich so, dass man einfach seinen Teppich oder irgendwas ausrollt, was sauber ist, sich draufsetzt und es ist nicht anders als meditieren. Man kommt 5 Minuten zur Ruhe, es dauert auch nicht super lang. Ich weiß nicht, wovor die Leute Angst haben. Mir hilft das irgendwie, zu mir selbst zu kommen und nochmal kurz irgendwie so aufzuatmen, bevor der Alltagsstress wieder weitergeht. Und ich könnte es jedem eigentlich nahelegen, auch wenn er nicht betet, sich einfach mal 3 Minuten hinzusetzen und kurz innezuhalten. Und deswegen verstehe ich wirklich nicht, was da die Sorgen sind.
Sie leben heute in Hamburg, Sie sind aber, ich zitiere Sie mal, habe ich gefunden, immer noch eine überzeugte Baden-Württembergerin. Was verbindet Sie denn eigentlich mit Ihrer süddeutschen Heimat? Also jetzt mal jenseits der natürlich absolut gerechtfertigten Sehnsucht nach Maultaschen und echten Brezeln, also nicht diesen norddeutschen Pappdingern.
Also ich glaube, ich bin einfach ein Opfer des Landesmarketings. ich finde einfach an Baden-Württemberg so toll, dass man nicht spürt, wie viele Ausländer da eigentlich wohnen. Also ich spreche jetzt nicht nur von Muslimen. Baden-Württemberg hat ja einen sehr hohen Migrantenanteil und auch zum Beispiel Stuttgart hat sehr viele Einwanderer. Es gibt sehr viele Unternehmen, die sehr divers sind und wo Leute aus verschiedenen Ländern arbeiten oder mit Migrationshintergrund. Und es wird sehr wenig, also Baden-Württemberg würde ich sagen, ist nicht bekannt dafür, dass die Migranten da halt negativ auffallen. Also eigentlich fallen sie gar nicht auf. Das ist vielleicht auch das Problem. Vielleicht sollte man mal, also vielleicht sollte man halt auch mal das sichtbarer machen, dass vielleicht auch der Reichtum und die Situation dieses Bundeslandes vielleicht auch was damit zu tun hat, wie vielfältig das ist und wie viele Menschen dahin emigriert sind. Nicht nur aus anderen Ländern, sondern auch aus anderen Bundesländern, um dort zu arbeiten, weil das einfach ein sehr starker Wirtschaftsstandort ist.
Also man merkt bei Ihnen, wenn Sie erzählen, aber auch wenn man Ihre Texte liest, dass Sie jemand sind, der sich gerne einsetzt, auch mit sowas Kämpferischem. Ich finde das sehr beeindruckend. War das bei Ihnen schon immer so? Also ist das so von Kindesbeinen an quasi im Kindergarten schon immer sich für Gerechtigkeit eingesetzt?
Ja, es gibt ein Video, wo ich ein ganz kleines Kind bin, das kaum reden kann. Und so Zettel irgendwie in seinen Taschen drin hat. Und da fragt mein Papa mich, was ist das? Und dann erkläre ich ihm so mit so Babysprache sozusagen, dass ich das geschrieben habe und dass das sehr wichtig ist.
Also Sie wollen schreiben, Sie haben Wichtiges zu sagen, auch wenn es noch nicht so ganz geht.
Ich glaube, so eine Quasselschrippe war ich, glaube ich, auch schon immer, ja. Und ich habe auch im Kindergarten immer geweint, wenn andere Kinder hingefallen sind. Ich glaube, ich bin einfach wirklich sehr empathisch und will einfach, dass es den Leuten gut geht.
Also dann danken wir Ihnen, dass Sie heute hier waren und die Quasselstrippe auf uns jetzt hier projiziert haben. Sie, kurze Frage noch zu Ihrem Podcast. Wenn den jemand hören möchte, Ihren Podcast Mashallah, wo findet man den?
Also man schreibt ihn Mashallah mit SCH, also so wie das ganz deutsche unarabisch, SCH, ja. Genau. Also wie das deutsche Mashallah. Vielleicht kommt das auch bald in den Duden, so wie Inshallah. Wenn man das eingibt bei dieser oder bei irgendeiner Podcast-App im iTunes Store oder sonst wo, dann findet man das ganz leicht.
Ja. Gibt es eigentlich noch andere Themen, ganz am Schluss nochmal andere Themen, die Sie interessieren? Haben Sie noch andere Projekte jenseits von Glauben?
Oh ja, total. Also ich interessiere mich sehr für Europapolitik, europäische Wirtschaft, den Brexit, alles, was mit dem Brexit zu tun hat.
Ja. Also eine ganze Menge Dinge, Einblicke, die man von Ihnen erwarten darf, vielleicht auch bei Spiegel Online. Und wer möchte natürlich auf dem Podcast, über den Podcast, den Sie jetzt machen, Mashallah. Merve Kayice, Ihnen alles Gute, schön, dass Sie hier waren.
Vielen Dank, ich danke Ihnen.
Das war SWR 2 Tandem. Die Redaktion hatte Elinor Krogmann, in der Technik Heike Reinhardt. Und mein Name ist Patrick Battarilo.